Guten Tag zusammen, weil wir beim Radio sind, jedenfalls die, die das vorbereitet haben, fangen wir pünktlich an. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich da sind. Mein Name ist Ursula Welter. Ich war einige Jahre lang die Korrespondentin des Deutschlandfunks in Paris, bin seit ein paar Monaten zurück und leite jetzt die Abteilung, die dieses Forum vorbereitet hat. Es ist auf der Tagung insgesamt schon ein paar Mal darüber gesprochen worden, dass Außenpolitik nicht mehr einen so großen Stellenwert hat, dass die außenpolitische Expertise in den Medien, aber auch im Parlament nachlässt. Ich weiß nicht, wer gestern dabei sein konnte, da haben wir das Thema diskutiert. Ich darf sagen, dass für die Abteilung, die ich verantworte, das nicht stimmt. Wir haben sehr viele außenpolitische Flächen, das hat bei uns einen hohen Stellenwert. Ich will Ihnen als Beispiel, wenn Sie den Deutschlandfunk hören, wissen Sie, dass die Sendung Europa heute nennen, die wir täglich haben, die Sendung Hintergrund, daher auch der Name der Abteilung, die ebenfalls täglich ist, viele Analysen liefert. Wir haben ein Auslandsmagazin am Wochenende, das eine Welt heißt. Wir haben eine Feature-Sendung, die heißt Gesichter Europas. Also wir versuchen, was wir können und hoffen, dass wir auch heute mit diesem Forum, mit diesem Panel dazu beitragen können. Ich möchte in meinem kurzen Eingangsstatement ganz kurz Ihren Blick zurückrichten auf das Frühjahr 2012. Es lief eine Eilmeldung über die Nachrichtenticker, die lautete: Französischer Soldat ist in Toulouse erschossen worden. Ein französischer Soldat in Toulouse auf offener Straße erschossen worden. Frühjahr 2012. Wir wussten damals noch nicht, als diese Nachricht über die Ticker lief, was kommen würde. Das schien im ersten Moment eine Einzelnachricht, die wir noch nicht einordnen konnten. Wir wissen heute, dass es weiterging. Der 23 Jahre junge Mohamed Merah hat damals, ein junger Mann mit algerischen Wurzeln, französischer Staatsbürger, hat damals zunächst diesen Soldaten, den ich zitiert habe, in Toulouse erschossen. Er hat dann zwei weitere Soldaten ebenfalls in Toulouse und in Montauban in der Nähe von Toulouse erschossen in den Folgetagen. Und er ist ein paar Tage später, am 19. März, vor eine jüdische Schule in Toulouse gegangen und hat drei Kinder und einen Lehrer ermordet. Von diesem März 2012 an musste sich Frankreich und mussten sich die Nachbarn Frankreichs daran gewöhnen, dass es Meldungen gab wie diese. Und ich möchte nur ein paar zitieren, nämlich die, die ich in den Jahren als Korrespondentin erlebt habe. Es gab noch viele mehr, aber ich will die markantesten herausheben. Da war ein Unternehmer, der von seinem Mitarbeiter, einem jungen Fanatiker, geköpft wurde, im Namen des Dschihad, wie die Ermittler herausgefunden haben. Da waren Polizisten, Soldaten, die mit Messern oder anderen Waffen auf offener Straße attackiert und teils ermordet wurden. Da gab es, wie Sie alle wissen, den Überfall auf die Redaktion von Charlie Hebdo im Januar 2015, die Ermordung von Polizisten, die damit im Zusammenhang stand und die bewusst durchgeführt wurde am selben Tag. Es gab dann ein paar Tage später durch dasselbe Team, wie wir später wussten, die Geiselnahme im Supermarkt für jüdische Lebensmittel mit weiteren Toten. Im November dann die Anschläge auf die Terrassen von Paris, den Anschlag am Stade de France und auf den Konzertsaal Bataclan, der übrigens am Ende der nächsten Woche mit einem Konzert von Sting wieder eröffnet werden soll. Wir hatten dann im Sommer dieses Jahres die durchgeschnittene Kehle eines Pfarrers. Wir hatten die Opfer auf der Promenade von Nizza am Nationalfeiertag. Und all das sind nur die markantesten Meldungen, die wir seit März 2012 für Frankreich erlebt haben. Aus meiner Sicht ist Frankreich das Lehrstück dafür, wie der Terror eine ganze Gesellschaft verändert. Wir haben etwa 2000 junge Franzosen, die sich vermutlich dem Dschihad angeschlossen haben. Wir haben ein Land, das vor allen Dingen sich vor den Einzeltätern fürchtet, die sich radikalisiert haben, und darüber werden wir heute sprechen. Wir haben inzwischen so viele französische Soldaten in Frankreich stationiert, um dem Terror die Stirn zu bieten, wie in Auslandseinsätzen Frankreichs. Das heißt, die Zahlen sind wirklich markant. Aber das ändert an der Bedrohungslage leider sehr wenig. Dass der Terror sich aus der virtuellen Welt speist, dass es die unberechenbaren Einzeltäter sind, mit denen wir es zu tun haben, das wissen wir auch in Deutschland. Ansbach, Würzburg, das sind nur die Stichworte, jetzt zuletzt Berlin, mit denen wir hier zu tun haben. Wir haben in Deutschland, das ist der Unterschied, sicher nicht die Banlieue, die Frankreich hat, also den Nährboden für das, was sich an Radikalisierung zeigt. Aber auch hier wirkt der Propagandaapparat der Terroristen. Und auch hier wird nach hinreichend schwachen Persönlichkeiten gesucht, die bereit sind und dann auch willens, zur Tat zu schreiten. Meine Kollegin Anne Reit aus der Abteilung Hintergrund, auch da zuständig für Außenpolitik, wird sich nun diesem Propagandaapparat mit ihren Gästen vornehmen. Ich wünsche Ihnen eine spannende und auch eine aufschlussreiche Debatte.
Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von mir. Das, was Ursula Welter in Paris erlebt hat oder aus Pariser französischer Perspektive geschildert hat, das habe ich auf der anderen Seite erlebt in der Redaktion. Wir als Abteilung Hintergrund, wir waren bemüht um Einordnung, um Erklärung, um Analyse von Ereignissen, die sich so leicht und so schnell nicht einordnen, erklären und analysieren lassen. Wir mussten abwägen, wie wollen wir berichten, wenn die Faktenlage noch dünn ist, wenn es aber den Wunsch und den Drang nach Berichterstattung gibt, auf beiden Seiten, auf journalistischer, aber auch der unserer Hörer. Und wenn im Netz schon Videos vom Tatort kursieren und Fotos vom möglichen Täter und wenn eben diejenigen, über die wir heute reden wollen, wenn also Terroristen und Extremisten überhaupt kein Problem damit haben, Fotos vom Tatort zu zeigen oder Videos von mutmaßlichen Tätern, wobei sie andere Worte wählen würden als Tatort und Täter, die wir natürlich in der Berichterstattung wählen. Terrororganisationen nutzen Medien, nutzen vor allem das Netz in einer Art, die uns immer wieder überholt, die uns immer wieder überrascht. Auf welche Weise, mit welchem Ziel, mit welchem Erfolg und wie wir dagegen kontern können, das wollen wir heute diskutieren in der kommenden Stunde mit unseren vier Gästen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Janis Joost arbeitet am Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel. Sein Schwerpunkt ist Terrorismusforschung. Marwan Aboutam ist Islam- und Politikwissenschaftler. Er arbeitet als wissenschaftlicher Referent beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und beobachtet dort unter anderem die islamistische Propaganda im Netz. Bernd Züwitz ist Medienwissenschaftler an den Universitäten Mainz und Siegen und eines seiner zahlreichen Projekte beschäftigt sich mit dschihadistischer Online-Propaganda. Und Beatrice de Graaf ist nur jetzt in der Aufzählung als Letzte dran, weil sie gleich als Erste loslegen wird mit einem Impulsreferat, das uns, da bin ich sicher, viele Impulse geben wird für die darauf anschließende Debatte. Sie lehrt Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Und sie wird uns zeigen, dass uns Terroristen und Extremisten schon immer medial einen Schritt voraus waren. Bitte schön, Frau de Graaf.
Terroristen haben eine der besten Businessmodelle, die man sich denken kann. Mit einem Minimum an Aufwand erreichen sie ein Maximum an Aufmerksamkeit. Mit ein paar Hunderte von Euro, Tausende manchmal, bis hin zu 4.000, 5.000, bisschen mehr noch, ist ein Attentat zu finanzieren. Das war ein teurer Attentat, das war gar nicht so kostaufwendig. Muss man noch dabei bedenken, dass er den Lastkraftwagen am Ende auch nicht bezahlt hat mehr. Für PR hingegen, für Werbung, für Marketing, braucht ein Terrorist keinen Cent auf den Tisch zu legen. Brian Jenkins, ein Terrorismuswissenschaftler aus den 70er, hat damals den ganz berühmten Spruch gemünzt, Terrorist want theater. Sie zielen darauf ab, ihre Taten über die Medien larger than life auszuvergrößern, die Dramatik bis hin zum Globalen zu steigern und die Bevölkerung in Schock und Angst zu versetzen, sowie auch ihr Umfeld, ihr Constituency, ihr Support Base, zur Bewunderung zu versteigern und vielleicht auch zu mobilisieren oder gar zu klammheimliche Schadenfreude, klammheimliche Freude zu bewegen, wie es in den 70ern in Deutschland hieß. Das Narrativ von terroristischen Organisationen ist, wir sind die Gewinner des nationalen, heutzutage immer mehr globalen Wettkampfs um Grauen und Horror. Wir legen keinen Wert auf Leben oder Anstand. Wir sind bereit, alle Grenzen des Systems zu sprengen und unser Eigentod dafür hinzunehmen. Festzuhalten ist daher, Terrorismus ist den Aufstieg von medialer Aufmerksamkeit gebunden an die Art und Weise, wie Medien, Informations- und Kommunikationsquellen und Kanäle instrumentalisiert, ausgenutzt und monopolisiert werden können. Und das ist nicht neu. Es ist wirklich nicht neu. Heute möchte ich diese Gedanken in drei Aspekte weiter ausarbeiten, um zu zeigen, wie die Medien von Terroristen genutzt werden, als Ziel, als Zweck, als Mittel, als Kontext und was uns dabei heutzutage neu vorkommt, anders vorkommt und welche Strategien und Medientechniken eigentlich schon sehr uralt sind. Und dann auch, wie wir in diesem Kampf um in mit den Medien die Medien auch dagegen immunisieren könnten oder gegen die Terroristen verwenden könnten. Erstmal. Moment, das geht zu weit. Terroristen sind Early Adapters. Aufgrund ihres Businessmodells sind terroristische Organisationen und Individuen ist alles daran gelegen, Medien, vor allem neue Medien, wirkungsträchtig einzusetzen. Terrorismus ist aber durch the Law of the Diminishing Results eingebunden, das Gesetz zu verringerte Mehrwert. Das bedeutet, dass jedes Attentat das vorherige in Schock und Grauen übersteigen muss, um den gleichen Impact und Eindruck zu erzielen. Das heißt, dass Terroristen sich nicht zurücklehnen können, sich auf beprüfte, geprüfte Taktiken auszuruhen, sondern sie müssen ständig auf der Suche sein nach neuen Arten und Weisen, sich terroristisch auszudrücken, sich auch auszuzeichnen. Dieses Gesetz, the Law of the Diminishing Results, ist mit der Grund dafür, dass die ETA in Spanien nach 2004 sich entschieden hat, auszuscheiden. Da diese Organisation den Atocha-Horror von einer Al-Qaida-Affiliation beigeführt, nicht konnte und wollte übertrumpfen. Bruce Hoffman, auch Terrorismusexperte aus Amerika, hat Al-Qaida einst mit der Metapher eines Haien gleichgesetzt, ständig in Bewegung, auf der Suche nach neuen Strategien und Techniken. Des Terrors, weil Stillstand zum Ausfall, zum Nachlassen der Aufmerksamkeit führt. Aus der Geschichte wissen wir, dass Terroristen Meister sind in der Anwendung, Benutzung von neuen Medien. Wenn wir das Wellenmodell, Moment, ich habe mein, das kommt alles noch zur Reihe, bloß habe ich jetzt einen Schleid nicht da. Gut, wir lassen das nochmal kurz hierbei. Wenn wir Terrorismus in der Geschichte projizieren und miteinander uns einigen darauf, dass Terrorismus auch ein Phänomen der Moderne ist, das sich gegen den Staat wendet, wie es heutzutage in den Definitionen in Europa und Amerika geführt wird. Man könnte natürlich auch meinen, es gibt Staatsterror, es gibt auch Staaten, die Terror verüben, aber die Definitionen, die wir verwenden, offiziell juridisch gehen davon aus, dass terroristische Organisationen nicht staatliche Organisationen sind, sich gegen den Staat wenden, die Regierungen zu zwingen, etwas tun oder nachzulassen, Bevölkerungen in Schrecken zu versetzen, mit Hilfe von Gewalt oder Drohung von Gewalt gegen Personen oder gegen Materialien oder gegen Gebäuden. Wenn wir das miteinander uns darauf einverstehen, können wir auch sagen, dass es in der Geschichte eigentlich vier große Wellen gibt von Grand Narratives, Ideologien, die sich teilweise überschneiden, auch nicht exklusiv sind, sondern sehr wohl ein Muster erkennen lassen von Wellen des Terrorismus. Die erste Welle ist dann die Welle des anarchistischen Terrors, Propaganda der Tat. Und die Welle kennzeichnet sich aus mit einem neue Geschichte, ein neues Narrativ, terroristisches Narrativ. Zweite Welle ist die Welle des antikolonialen Terrorismus, Anfang des 20. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Dann die dritte Welle ist die des revolutionären Terrorismus. Und die vierte Welle, das ist die Welle, in der wir uns jetzt befinden und die noch hohe Wogen schlägt, das ist die Welle des heiligen Terrorismus. Hat schon angesetzt 1979, wurde erst erkannt 1992. Das heißt, man weiß nicht immer, auf welche Welle man heute reitet und ob neue Wellen sich schon bereits anbauen. Das ist sehr simplifiziert, darüber könnte man lange durchreden. Aber für die jetzigen Diskussionszwecke will ich hiermit andeuten, dass für jede Welle galt, dass nicht nur das neue Narrativ, sondern dass vor allem die neuen Medientechniken die Terroristen halfen, zur Geltung zu kommen. Terrorists sind Early Adapters. Und das bedeutet, dass sie sich auf Zeitungen, auf Farbdruck im 19. Jahrhundert gestützt haben, auf Rundfunk, auf primitives Fernsehen während den Kolonialkriegen, auf Farbfernsehen. Wer erinnert sich nicht von den Älteren an den Ereignissen in München 1972? Das war das erste Mal, dass Terrorismus weltweit, global Aufmerksamkeit erzielte mit die fehlgeratene, misslungene, schreckenshafte Geiselnahme der israelischen Athleten im Olympiadorf. Das war also fast Real-Life-Reporting. Wer erinnert sich nicht, dass die Bestürmer, die GSG 9 oder wie sie damals noch nicht hießen, wie die versucht haben, die Terroristen zu neutralisieren, und wo das gleichzeitig von den Medien gefilmt wurde und dann auch von den Geiselnehmern im Hotelzimmer gesehen wurde. Also das hieß auch der Umgang mit dem Real-Life-Reporting für Journalisten und aber auch für die Terrorismusbekämpfer führte dann auch sofort zu neuen Problemen. Und die vierte Welle ist natürlich die Welle der Social Media, neue Medientechniken des Internets und Social Media. Das bringt mir bei dem zweiten Punkt. Was ist daran so neu? Ist das vielleicht dasjenige, was neu ist an dem neuen Terrorismus? Außer ihre Blutrünstigkeit und ihre Schrankenlosigkeit. Erinnern wir uns an das Gesetz der verringerten Mehrwert. Man könnte behaupten, Terroristen sind aufgrund ihres Businessmodells gehalten, ihre historischen Kollegen ständig in zunehmendem Maße zu übersteigen, sich aus dem Wettbewerb zu drängen mit neuen Schreckensszenarien. Das würde bedeuten, es reiht sich in die Reihe der vorherigen Welle ein. Man könnte auch sagen, die heutige Zeitraumverdichtung, die heutige Kategorie Medienbenutzung hat exponentiell zugenommen. Medien sind nicht nur Transmissionsriemen, Kanalisator, Verstärker, sondern sie sind auch taktische und strategische Waffen geworden in einem. Auf psychologischer Ebene werden YouTube-Songs, dschihadistische Musikelemente benutzt, ich komme gleich darauf zurück, Jugendliche in einem Radikalisierungsrausch zu versetzen. Und das ist neu, das ist jetzt 24/7, das ist ständig, ist ja überall. Und der Unterschied noch mit den heutigen neuen Medien, mit zum Beispiel in den 90er Jahren oder Al-Qaida am Anfang, war das nach 2001 oder eigentlich noch kurz davor. In den 90er Jahren, als Al-Qaida Attentate in Kenia und Afrika verübt hatte, musste Attentate oder auch Sprüche, Videotestamente oder Botschaften mussten mit Videokameras aufgenommen werden, auf Band gespeichert, muss dann mit einem Jeep durch die Wüste transportiert werden zu irgendeinem nahegelegenen Fernsehsendung, Studio, und da musste die Studio sich auch noch dafür offen halten und sich nicht verweigern, dieses Video auch auszustrahlen. Heutzutage ist das natürlich mit einem Druckknopf mit dem iPhone. Jeder ist sein eigenes BBC, sein eigenes Personal Broadcasting Studio geworden. Und das ist natürlich auch das Neue an den neuen Medien. Überall, jeder zu jeder Zeit kann sein eigenes Fernsehprogramm in die Luft schmeißen. Das ist schon neu. Und sich damit gegenseitig übers Internet verführen. Social Media wird als Waffe geführt. Im Sturm auf Mosul nutzten die Kampftruppen von IS Schlagwörter, Bilder von Leichenbergen, Live-Erschießungen, Bilder, die über Internet, über Twitter, mit Twitter-Feeds verschickt wurden, um ihre Kontrahenten, die schlecht ausgebildete, organisierte Regimenter der irakischen Armee, wortwörtlich zu terrorisieren und wie in der biblischen Gideon-Geschichte mit Schall und Rauch zu Fahnenflucht zu treiben. Und das klappte auch. Juli 2014 wurde Mosul fast ohne Schuss übergeben an IS. Geräumt, ohne dass ein reeller Schuss gefallen wurde, nur virtuelle Schüsse. Social Media dient auch der Kontrolle und Kommand des Kalifats. Wie damals teilweise sogar instruiert von MFS-Mitarbeitern, die Colonels von Saddams Ba'ath-Regime, seine Schergen, hier in Berlin jedes Jahr ein dreimonatiges Praktikum boten. Aus diesem Studium heraus war Zersetzung, Stasi-Speak, Differenzierung, schon von altes her ein wirksames Kampfmittel für die Ba'ath-Partei. Und das unterscheidet auch die heutige terroristische Organisation von IS, von Al-Qaida zum Beispiel, dass sie viel gezielter und raffinierter, strukturierter auch Informationen einsetzt. Und IS-Kämpfe laufen durch das Kalifat, fahren durch das Kalifat mit Laptops, indem sie Daten speichern, Social Media benutzen, um die Bevölkerung zu terrorisieren, einzuschüchtern, zu erpressen, Daten zusammen, wie das MFS früher oder die Ba'ath-Partei früher, sie legen Akten an, um so viel wie möglich Informationen über ihre Einwohner zu sammeln. Also Waffe, Instrument in Control und Command, aber das Wichtigste ist natürlich die globale Wirkung von IS Social Media Products, die man ja auch selber zu Hause sich zusammenbasteln kann. Und wir haben heute Morgen gehört, wie wichtig Framing ist, wie weit und wie stark das direkt in uns Unterbewusstsein, in unsere neurologischen Prozesse einwirkt. Was heute Morgen nicht besprochen ist, aber was ein wesentlicher Grund dafür ist, wie so IS so viele Foreign Fighters auch aus Europa angezogen hat, das ist die Kraft und Wirkung der Musik. Kraft und Wirkung der Musik war natürlich schon von altes her etwas, was Jugendlichen in Wallung und in Leidenschaft versetzte. Aber über Social Media kann sich das jede jetzt zusammenreimen. Und ich zeige Ihnen daher einen Song, der von einem niederländischen Rapper aus Amsterdam, der sich zum Dschihadismus bekehrt hatte, produziert wurde und der in den Niederlanden ein großer Erfolg war. Und ich spiele ein paar Minuten von diesem Song für Sie ab. Können Sie bei sich feststellen, was das für Sie oder mit Ihnen tut?
Wij zijn de soldaten van onze religie. We komen er weer aan met een nieuwe strategie. Met onze onverslaanbare ideologie breken we voorgoed met de blanke tirannie. Wij zijn de soldaten van onze religie. We komen er weer aan met een nieuwe strategie. Met onze onverslaanbare ideologie breken we voorgoed met de blanke tirannie. Kom met je soldaten en je technologie. Ze zullen je niet baten als zij de leeuwen zien. Ze zullen je verlaten als zij ze nog...
Het gaat nog een beetje verder. En wenn ik lange daarmee verder maak, dan werden ze merken dat het wie een oorwurm niet meer uit hun kopf gaat. En wenn man dat jeden Tag zich abhört en abspielt, dan is het einfach unwiderstehlich. Het is kaum beizukommen. Ik heb dat für Recherchezwecken zu Hause mehrere Male abgespielt und habe kleine Kinder. Und noch wochenlang haben die Kinder diese Songs gesungen. Und auf Niederländisch, auch auf Niederländisch. Das heißt, die Wörter sind keine arabische Wörter, sind niederländische Wörter. Und die sind auch sehr plakativ. Wir sind die Soldaten von unserer Religion. So der Betonung ist ja auch falsch gemacht worden. Gibt es auch was Hausbackenes. Gleichzeitig ist es sehr griffig. Und das Klammheimliche daran, das Gruselige ist, eigentlich sind Anaschids eine ganz normale arabische Tradition, wie Kinder in der arabischen Welt oder auch hier in Europa erzogen werden mit Lieder, wie wir mit unseren Songs und Lieder und Kindersongs und Psalmen oder Hymnen oder was weiß ich, Kirchenlieder erzogen werden. Es wird auf Hochzeiten benutzt. In dschihadistischer Musik sind Instrumente untersagt, das ist a cappella und es ist sehr rhythmisch und es werden auch die grausamsten Sachen werden gesungen und damit verfestigt sich das. Und was man jetzt sieht heutzutage bei Radikalisierungswellen von den heutigen Dschihadisten, ist mehr noch als bei Al-Qaida, dass sie kaum mehr lesen. In den Niederlanden hat es ein paar Netzwerke gegeben von Jugendlichen, die sich zu Al-Qaida angezogen hatten und auch ein Attentat war das Attentat auf Theo von Gogh. Das waren Dschihadisten, Terrorismusverdächtige Terroristen, die auch wirklich Predigten gelesen, geteilt, geschrieben und Referate gehalten haben im Netz. Die heutige Generation Jugendliche spielt sich Lieder zusammen. Das geht überhaupt nicht mehr über das rationale Hirn, über die Zwang von guten Argumenten. Das ist direkt die Musik, das sind direkt ganz plakative Botschaften. Und das funktioniert. Und es wird auch gesagt, dass der Attentäter von Nice, dass er auch gar nicht zu Moscheen gegangen ist, dass er sich kaum auch radikale Texte oder Sachen aus dem Internet runtergeloadet hat, nur Musik. Anaschid. Also Social Media spielt daher eine ganz kräftige Rolle bei den Radikalisierungsprozessen. Und was dazu auch noch kommt, ist, dass es auch für Frauen eine neue Gelegenheit bietet, das gläserne, wie heißt es auf Deutsch, gläserne Decke? Ja, die gläserne Decke zu durchbrechen. Dass sie kämpfen ja nicht mit, sie stehen ja nicht an vorderster Linie, obwohl sie im Kalifat auch Waffen tragen dürfen. Aber was die Frauen tun, und das ist auch an und für sich nicht völlig neu, sie verbreiten das Gedankengut. Aber das machen sie nicht in ausgeklügelte Texte, sondern über Twitters, wo sie auch Rezepte, Bilder von Kittens, wie man mit Kindern umgeht, geben dabei sozusagen, das ist ja auch hier in Deutschland im rechtsextremistischen Hintergrund, ist das auch zu versehen, dass Frauen da auch eine Rolle spielen in der Übertragung von dieser Kultur. Und da spielen soziale Medien auch eine wichtige Rolle. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Neue Medien, Early Adapters, hat es schon immer gegeben. Was ist heutzutage neu? Darüber kann man sich streiten. Neu ist auf einmal sehr stark diese Zeitraumverdichtung, diese 24/7, dieser ständige Ansturm, Strom von Bildern, die direkt in unser Hirn einwirken. Und ich glaube schon, dass es eine neue Dimension ist. Kann man dem beikommen? Was können wir dagegen machen? Das Interessante ist, dass in der Tat ein wachsendes Prozentsatz von Bevölkerung in westlichen Ländern sich Sorgen machen um Terrorismus. Und das nimmt zu. In allen Ländern, das nimmt zu. Und das nimmt nicht nur zu um Momente von wirklichen Attacken, sondern es nimmt auch zu mit dem Aufgebot und der Zunahme von Medienberichterstattung darüber. Das ist ja auch logisch. Wie geht man damit um? Early Adapters, wir haben es gesagt. Early Adapters haben ein gutes Businessmodell. Sie brauchen wenig auszugeben für PR und Marketing. Sie haben aber auch eine Schwäche. Early Adapters können eingeholt werden, überholt werden von neuen Schichten von Jugendlichen, die gleiche Medientechniken benutzen, aber für sie vereinnehmen, für ihr Narrativ. Und da ist es durchaus möglich, dass mit anderen Narrativen, das Narrativ von Terroristen, die Botschaft, die sie verkünden, denn es kommt ja schon auf eine Botschaft an, aus der Markt der Aufmerksamkeit hinaus konkurriert werden. Sie können aus dem Kampf um Angst und Theater durch Wetteifer unterminiert werden. Wetteifer nicht von konkurrierenden Terrorgruppen, sondern von Meinungsmacher, Bürger, Netzgebraucher, die sich nicht terrorisieren lassen, sondern not in my name, je suis Charlie, dagegen massiv protestieren. Das war auch, ich war in Frankreich eine Zeit lang für meine Recherche und was auch sehr angekommen ist in Frankreich und teilweise auch in den Niederlanden, ist eine Predigt von Mohammed VI., der König von Marokko, der unter Marokkaner auch in der Diaspora eine Lichtgestalt ist, so muss man das sagen. Und hat eine 20 Minuten dauernde Fulminade gehalten gegen Terroristen und gesagt, jeder, der einen Christ tötet, landet in die Hölle. Das ist keine demokratische Sprache, das ist nicht Verfassungspatriotismus, das ist Religion, religiöse Eifer mit moderierter Religion zu bekämpfen. Und sowas zu verbreiten in den Medien könnte helfen, sozusagen ein Teil der Bevölkerung, der sich vielleicht sonst vereinnahmen lassen könnte von Terroristen, mit dagegen zu impfen und auch zu zeigen, was es sonst noch gibt an religiöses Aufgebot. Es ist ja nicht in den Niederlanden, wird im Moment eine Diskussion geführt, dass alle monotheistischen Religionen im Prinzip gewaltgefährlich sein könnten, weil sie Gottes Stimme, Gottes Gesetz, der Scharia, auch wenn es andere Religionen sind, mehr Gewicht beimessen würden dann die Verfassung oder Menschengesetze. Hier sieht man, dass auch aus dem religiösen Diskurs heraus es auch eine Antwort möglich gibt auf Terrorismus. Dann herkömmliche Medien, die sind immer noch eine Stütze, ein Konsolidierungspunkt in Sachen Meinungsbildung. Wir müssen uns auch nicht blind starren auf die neuen Medien. Insoweit die alten Medien nicht die Berichterstattung übernehmen, nicht die Social Media Fotos und Bilder bestätigen, die ja sehr flüchtig und instabil sind, ist es auch durchaus möglich, dass ein Trending Topic wieder verflüchtigt, wieder verschwindet. In Frankreich haben daher einige Zeitungen, Le Soir, Le Monde, sich entschieden, sparsamer mit Namen, Bildern, Informationen zu den Tätern umzugehen. Auf diese Weise wollen sie das Herostratos-Syndrom neutralisieren. Das ist das Syndrom, dass man durch grausame Taten seinen Namen für die Ewigkeit festlegt. Und das ist eigentlich ungeachtet, welche Ideologie. Herostratos war ein Jugendlicher, der das siebte Weltwunder in Ephesus vernichtet hat. Und die Strafe von der Gemeinderat von Ephesus war, dass sein Name für ewig aus den Geschichtsbüchern erloschen sollte. Aber die Medien waren damals genauso liberal und haben der Zensur nicht gehorcht. Und griechische und später auch römische Autoren haben darüber geschrieben. So, schöner Roman von Jean-Paul Sartre, Erostratos, darüber. Das Terrorismus wird zu Identifikationspunkt von neuen Terroristen, die mit Fanale sich selbst für die Welt verewigen möchten. Und es ist tatsächlich auch ein Copycat-Trend zu wahrzunehmen, so in Sachen Suizid, aber auch in Sachen School-Shootings oder auch in Sachen Terrorismus, dass David Zombole, aber auch Omar Mateen, dass sie historische Terroristen, Vorgänger kopieren möchten. Gut, zum Schluss sind die Social Media auch von den Behörden in der Gesellschaft als Gegenwaffe einzusetzen. Die Frage ist, ob das demokratisch verantwortet ist. Ich rufe aber in Gedächtnis, wie von der Polizei, wie von der FBI, wie auch hier in München über Twitter Jagd auf flüchtige Bombe eröffnet wurde, wie Informationen verbreitet wurden, wie Aufrufe über das Aussehen der Täter verbreitet wurden. Also kurz zusammengefasst, ja, Social Media führen eine neue Dimension ein in die heutige Lage, allerdings nicht nur für Terrorismus Early Adapters, sondern auch für die Resilienz, die Widerstandskraft in der Gesellschaft, die Art und Weise, wie Behörden damit umgehen können, auch die Art und Weise, wie alte Medien sich nicht zu schnell aus ihrer Rolle drängen lassen müssen, gibt es da auch noch Angreifungspunkte für Neutralisierung von Gewalt durch die neuen Medien. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Frau de Graaf. Und während wir Sie noch verkabeln lassen, damit Sie gleich mitdiskutieren können, und bevor wir dann auch über das Kontern dieser Propaganda sprechen, würde ich gerne noch ein bisschen auf Inhalte und Verbreitung schauen, damit wir wissen, noch ein bisschen mehr wissen, in die Details gehen, worüber wir sprechen und wogegen wir am besten ankämpfen sollen. Das Versprechen der Terrororganisation, über die wir jetzt zumeist sprechen, ist das Kalifat, ist der Islamische Staat, also ein Territorium, was angeboten wird. Dieses Territorium verliert aber derzeit an Ort, an tatsächlichem Territorium, auf das man sich zurückziehen kann. Wir sehen das beim Kampf um Mosul. Und die Frage ist, inwiefern macht sich das in der Propaganda des Islamischen Staates bemerkbar? Seit gestern wissen wir ganz vehement, denn jemand, der sich monatelang nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat, der ein sehr öffentlichkeitsscheuer Mensch ist, der sogenannte Kalif al-Baghdadi, hat zumindest von sich hören lassen in einer Audiobotschaft. Herr Aboutam, was können Sie oder was lesen wir aus dieser Audiobotschaft für die Propaganda des Islamischen Staates?
Ja, zunächst einmal muss man feststellen, dass Terrorismus auch eine Kommunikationsstrategie ist. Also quasi der Terrorist möchte kommunizieren, möchte sich mitteilen, und wenn er sich mitteilen kann, gewinnt er tatsächlich. Das ist das eine. Und das andere, was meines Erachtens ganz wichtig ist, Terroristen wissen, dass Gewalt sowas wie eine anthropologische Konstante ist. Also quasi Gewalt zieht Menschen an. Wir finden Gewalt toll, und deswegen ist es so, dass Gewalt entsprechend in Medien, denken Sie an Filme, in Gesellschaften und so weiter und so fort, eine ganz große Rolle spielen. Und hier gibt es eine Kombination, und das ist das, was der Islamische Staat sehr gut kann, die Verknüpfung dieser beiden Dinge, also quasi auf der einen Seite kommunizieren und auf der anderen Seite im Prinzip faszinieren. Das, was jetzt gerade passiert, ist, dass eine Terrororganisation in die Normalität überführt wird, denn eine Terrororganisation hat eigentlich kein großes Interesse daran, territorial zu werden. Denn sobald sie territorial ist, muss sie genauso den heiligen Kampf führen wie beispielsweise Müllabfuhr organisieren. Und das ist etwas, was sie natürlich halt angreifbar macht, sowohl für die Gegner als auch innerhalb der Bevölkerung. Man muss ja letztendlich eine solidarisierende Umgebung haben. Und wenn die Leute diese Sozialleistungen nicht bekommen, werden sie das Kalifat nicht toll finden. Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, vielleicht ist es besser für den Islamischen Staat, wenn er seine Territorialität verliert. Auf der anderen Seite ist seine Narration, sein Narrativ, dass das die Prophezeiung des Propheten ist in der Gründung des neuen Kalifats. Also quasi, das ist etwas, was jetzt zusammenbricht, und das muss man entsprechend aus der Perspektive des Islamischen Staates entgegnen. Und da würde ich tatsächlich halt die Rede des Kalifen für den Fall, dass er es tatsächlich halt war, also quasi, ob er es tatsächlich selber formuliert hat oder nicht, das mal dahingestellt. Aber diese Rede zeichnet sich dorthin, dass man im Prinzip natürlich auf jeden Fall vermeiden will, dass man aus der Position des Schwächeren verliert.